dem Sinne, dass der Fachausschuss einfach über den aktuellen Stand informiert wird. Wo steht das Projekt? Da gleich auch, wie bereits in der Covernote erwähnt, der ISB hat seine Redeliberations jetzt abgeschlossen. Das heißt, er hat die Diskussion beendet. Im April ist es auch kein Tagesordnungspunkt beim ISB angesetzt, wo der Rahmenkonzept diskutiert wird. Das heißt also in der Tat, es wird jetzt sozusagen an der finalen Version gearbeitet. Man muss dann jetzt schauen, was dann in den nächsten Monaten beim Board nochmal angelandet wird bezüglich Drafting-Issues, wo man sagt, also das ist nochmal hochgekommen. Sie haben jetzt eigentlich nochmal zur Unterlage nochmal eine Übersicht bekommen, die der ISB-Mitarbeiterstab immer zu den Sitzungen vorbereitet oder aufbereitet hatte mit den vorläufigen Entscheidungen. Sie sehen da auch teilweise in vorläufigen Entscheidungen, dass da sehr viel auch noch sehr vage entschieden wurde, wo man da durchaus gespannt sein kann, wie da die letzte Fassung sein wird. Mir ging es eigentlich darum, das Thema nochmal zu adressieren, das in den letzten beiden Sitzungen diskutiert wurde, nämlich mit dem zweiten Entwurf, wo es darum ging, inwiefern die Verweise auf das Rahmenkonzept, die in den aktuellen IFRS vorhanden sind, ersetzt werden können durch einen neuen Verweis auf das neue Rahmenkonzept. Und ganz kurz nochmal in Erinnerung geholt, der Fachausschuss hatte ja in seiner Stellungnahme auf diesen zweiten Entwurf, also zweiter Entwurf auf diese Aktualisierung der Referenzen, doch durchaus Skepsis und Bedenken geäußert, dass nicht ganz klar ist, was die Konsequenzen davon wären. Und meines Erachtens, der Fachausschuss stand mit seiner Sichtweise definitiv nicht allein. Der ISB hat das ganze Thema diskutiert und wie Sie jetzt der Unterlage schon entnehmen konnten, haben sich da durchaus einige Änderungen ergeben, die meines Erachtens zumindest nochmal diskussionswürdig sind, vor dem Hintergrund, wie man sich oder welche Sichtweise man vertritt, die letztendlich ja auch dem Präsidium helfen können, wenn jetzt in der ASAF-Sitzung das Thema nochmal angesprochen wird, wie man sich dazu positioniert. Weil das Problem, das sich ergibt, ist, und der ISB hat es in der Tat festgestellt, dass die Aktualisierung der Querverweise nicht so ohne weiteres gehen wird. Weil er da durchaus mögliche Konsequenzen gesehen hat, die so nicht beabsichtigt waren, beziehungsweise auch jetzt nicht so beabsichtigt sind. Und meines Erachtens sind zwei Punkte relativ wichtig, nochmal klar hervorzuheben. Also zum einen war ja der eine Querverweis in IFRS 3, Business Combination, wo der ISB jetzt gesagt hat, den Verweis werden wir nicht ersetzen durch einen neuen Verweis auf das neue Rahmenkonzept, sondern erstmal den Verweis belassen auf das alte Rahmenkonzept. Hat ja auch der Fachausschuss gesagt, also was bedeutet das überhaupt denn jetzt, wenn in Business Combination, also was wären denn die Konsequenzen? Gibt es da durchaus neue Assets, die wir ansetzen können, ja oder nein? Der ISB hat letztendlich aber auch entschieden, da hier ein Projekt zu gründen, wo er diese Sachverhalte nochmal adressieren möchte. Ich habe auf der Agenda geschaut, das Projekt, was er zumindest hier in den vorläufigen Entscheidungen erwähnt hat, hat sich noch nicht irgendwo begründet, also gibt es noch nicht. Da muss man auch nochmal konkreter vielleicht nachfragen, was der aktuelle Stand ist. Aber das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich vielleicht sogar noch spannender finde, ist der Sachverhalt um IS 8. Sie wissen ja, IS 8 hat einen Paragraphen, der Regelungslücken abfangen soll, wo man sagt, also wenn Sie keine entsprechende Regelung für den Sachverhalt in IFRS vorhanden ist, dann sollen Sie in so einer Art Rangstufe erstmal schauen, ob Sie in anderen Standards Regelungen finden, beziehungsweise wenn Sie da nicht finden, schauen Sie aufs Rahmenkonzept und wenn Sie im Rahmenkonzept nicht fündig werden, dann schauen Sie irgendwo in ein anderes Rahmenkonzept, was ähnliche Zwecksetzung hat wie das ISB-Rahmenkonzept. Was das Interessante ist, dass man hier jetzt auf einmal festgestellt hat, dass man von Staff-Seite sagt, also wir haben jetzt da vielleicht ein mögliches Problem, was die ganzen Rate-Regulated Activities anbelangt. Weil zum einen aus dem Rahmen, also das Staff-Papier liest sich durchaus sehr interessant, mit einem Schmunzeln versehen, weil man hier relativ konkret sagt, also wir wissen nicht, was das Ergebnis sein wird bei dem Rate-Regulated Activity Standard, wenn ich sozusagen jetzt nur das Rahmenkonzept, ich sag mal so, heranziehen würde, weil die Befürchtung wäre, dass jeder das Rahmenkonzept oder die Ausführungen, die da vorhanden sind, unterschiedlich interpretiert werden. Und man nicht konkret sagen kann, was das Rahmenkonzept jetzt eigentlich hier vorgeben würde. Das würde zum einen die Argumentation bringen, dass man sagt, also wenn ich jetzt eine Regelungslücke bei Radio-Related Activities habe, wäre die Frage, wie ist das für Unternehmen anzuwenden, die bisher das Rahmenkonzept nutzen, um letztendlich Rate-Regulated Activities, ich sag mal so, einem Rechnungslegungsmethode zuzuführen. Und da gibt es ja die Sichtweise, die sagen also, das aktuelle Rahmenkonzept führt nicht dazu, dass entsprechende Vermögenswerte oder Schulden aktiviert oder passiviert werden müssen. Und das sagt in dem Papier, die Sichtweise kann man vielleicht in dem neuen Rahmenkonzept gar nicht so klar übernehmen. Und vor dem Hintergrund wäre jetzt natürlich die Frage, was wären zum einen die Konsequenzen? Also wäre zum einen das Unternehmen, das bisher gesagt hat, also das aktuelle Rahmenkonzept verbietet es mir, hier entsprechende Vermögens- bzw. Schuldenpositionen aktivieren zu passivieren. Das neue Rahmenkonzept könnte durchaus anders ausgelegt werden, sodass man hier den Sachverhalt anders beurteilt. Und das, was dazu hinzukommt, wäre natürlich, dass der ISB aktuell auch noch an einem entsprechenden Projekt arbeitet, um den Sachverhalt zu adressieren. Da hat der ISB-Staff gesagt, also das könnte dazu führen, dass zum einen dann das Unternehmen hingeht und das neue Rahmenkonzept anders auslegt als das alte Rahmenkonzept, das aber vielleicht über die verschiedenen Unternehmen nicht einheitlich gemacht wird, also sprich Diversity in Practice in der Auslegung des neuen Rahmenkonzeptes. Und dann nochmal der ISB kommt und mit einem neuen Standard, das könnte dazu führen, dass ein Unternehmen in relativ kurzer Zeit zwei unterschiedliche Rechnungslegungsmethoden einführt, was natürlich dann auch sehr viel Kostbürdens für das Unternehmen, aber auch vor dem Hintergrund Stetigkeit und Vergleichbarkeit von Jahresabschlussinformationen natürlich auch bei Adressaten entsprechendes Augenrunzeln bringen könnte, wo man sagt, also du änderst hier in einem relativ kurzen Zeitraum zweimal deine Rechnungslegungsmethoden, mag zwar alles gerechtfertigt sein, aber für meine Analyse sehr kontraproduktiv. Vor dem Hintergrund hat der ISB gesagt, also die Regelung, also das neue Rahmenkonzept soll weiter soll genutzt werden für Lösung von Regelungslücken oder wie das alte Rahmenkonzept, aber mit Ausnahme genau dieser Rate-Related Activities, dass man hier eine Ausnahme schafft und sagt, also du kannst für alle anderen Regelungslücken das neue Rahmenkonzept nutzen, nur für diese Rate-Regulated Activities oder Account Balance darfst du nur das alte Rahmenkonzept verwenden. Das heißt wirklich, es gab da auch so einen Entwurf in dem Staff-Papier, der gesagt hat, wie wir das aussehen. Und das ist dann wirklich, dass in einem Paragraph drinsteht, also klein b, nutze das neue Rahmenkonzept, ausgenommen für die Sachverhalte, die im IFRS 14 adressiert werden. Wenn du da nicht unter den IFRS 14 fällst und bisher das Rahmenkonzept genutzt hast, das alte, um die Regelungslücke zu schließen, dann nutzt er auch weiterhin das alte Rahmenkonzept, was natürlich zu der Konsequenz führt, dass ich in einem Standard, in einem Paragraphen auf zwei unterschiedliche Rahmenkonzepte verweise. Ist meines Erachtens schon fragwürdig. Zum einen der Sachverhalt, ist es wirklich gewünscht, dass ich jetzt in dem IFRS-Regelwerk in verschiedenen Bereichen eine Referenz auf das neue und auf das alte Rahmenkonzept habe. Also IFRS 3 wird weiterhin den Verweis auf das alte Rahmenkonzept haben. Hingegen andere Bereiche werden eine Referenz auf das neue haben. Das wäre meines Erachtens schon mal die erste Frage. Ist das überhaupt sinnvoll? Die zweite Frage, die meines Erachtens auch für EFAX sehr spannend wird, welche Indosierungskonsequenzen ergeben sich daraus? Weil wir, wenn meines Erachtens, Sie wissen ja, habe ich ja auch noch mal ein paar etwas noch mal in Kurzform geschrieben, dass das aktuelle Rahmenkonzept nicht indosiert ist, sondern nur eine Art Empfehlungscharakter hatte, dass man eben es auch mit heranziehen kann, wenn man sozusagen Probleme lösen muss, die nicht in den IFRS konkret gelöst sind. Aber dadurch, dass letztendlich jetzt hier im IAS 8 insbesondere konkret Formulierungen angepasst werden und nicht nur irgendwo Fußnoten und Querverweise. Ergibt sich zum einen die Frage, also, ne, wie wird das jetzt induziert? Also muss EFRAG jetzt hingehen und das komplette Rahmenkonzept, das neue, würdigen, um eben Indosierungsempfehlungen für den IS-8 aussprechen zu können? Beziehungsweise allgemein, wenn ich die Fußnote ersetze durch eine andere Fußnote, löst das nicht auch einen Indosierungsprozess nochmal aus? Also meines Erachtens wird das sehr, sehr spannend, was hier da in diese Richtung passieren wird. Also das ist der eine Hinweis. Und der andere Hinweis auch nochmal, dass der ISB auch gesagt hat, also Sie wissen ja auch, dass ein IS-1 einen Querverweis gibt auf das Rahmenkonzept, weil man sagt, alle Vermögenswerte und Schulden und Erträge und Aufwendungen müssen erfasst werden, wie im Rahmenkonzept vorgegeben. Dieser Querverweis wird gelöscht. Und jetzt muss man meines Erachtens mal die Frage stellen, ist es überhaupt noch sinnvoll, in den IFRS-Regelwerk überhaupt auf das Rahmenkonzept zu verweisen? Weil meine Quintessenz, ich sag mal, in meinem, ich sag mal so, einfachen Denkweise wäre eigentlich, dass man sagt, also ist es überhaupt sinnvoll, überhaupt noch auf ein Rahmenkonzept zu verweisen? Oder sollte man nicht darüber sich Gedanken machen, ob man die Referenz auf ein Rahmenkonzept komplett streicht? Weil ist meines Erachtens wirklich die Frage, gerade wenn man auch jetzt das Staff Paper gelesen hat, gut, ein Staff Paper ist nicht IASB-Meinung, aber wenn der Staff schon sagt, also wir würden jetzt bei dem neuen Rahmenkonzept die Befürchtung haben, dass die Regelungslücken unterschiedlich ausgelegt werden und dann zu Diversity in Practice führen, dann kann man natürlich auch sagen, inwiefern ist dann überhaupt so ein Verweis auf das Rahmenkonzept sinnvoll, wenn man hier schon konkret die Befürchtung hat, dass es zu Diversity in Practice führt. Also das vielleicht mal als kleiner Einstieg vielleicht für Ihre Diskussion, ob Sie da, ich sag mal so, besondere Sicht oder spezielle Sichtweisen haben, die man auch im Rahmen von ASAF und sowas vielleicht nochmal adressieren sollte, was die Aktualisierung der Querverweise anbelangt.
Eine konkrete Rückfrage. In IAS-8 Hierarchy ist ja eine der wesentlichen Voraussetzungen, wenn ich durch die Hierarchie durchgehe, dass ich dann etwas ableite, was im Konzept, mit dem Rahmenkonzept ist, oder wenn ich auf die Standards anderer Standardsetzer zurückgreife, dass die Rahmenkonzepte vergleichbar sind. So, wenn ich jetzt der Empfehlung folgen wollte, in IAS-8 nicht mehr auf das Rahmenkonzept zu verweisen, wie kriege ich denn dann das Principle gefasst, dass ich sage, ich kann zwar in Standards anderer Standardsetzer gucken und US GAAP ist zumindest relativ vergleichbar, Australian, UK auch, andere Rahmenkonzepte vielleicht weiter weg. Wie würde ich dieses ohne Querverweis lösen können?
Ja, darüber steht ja, dass das Management Intelligence Informationen suchen soll. Und dazu kann es zum Beispiel. Ne? Und diese Suche kann dann offensichtlich auch ohne Framework stattfinden.
Das hieße, ich würde dann jetzt das Prinzip in der Form ändern müssen, dass ich sage, im Rahmen der Hierarchie kann ich auf irgendein anderes, einen anderen Standard, eines anderen Standardsetzers zurückgreifen, auch wenn er gerade nicht mehr im Framework vergleichbar ist an Zielsetzung. Ist das gewünscht?
Das kann es eigentlich nicht sein.
Es würde ja vor allen Dingen der intendierten Regelung nach IFRS 14 gerade zuwiderlaufen, ja. Denn dann würde ich natürlich sofort sagen, oder nehme ich mir doch mal die amerikanische oder die kanadische Regelung.
Ja, ja gut, das ist natürlich die Frage, ob man dann gerade jetzt, oder die, wenn das jetzt die Frage, die konkrete Frage ist, wenn man eben nicht mehr auf das Rahmenkonzept verweist, dass man dann eigentlich sagt, verankert man nicht das, was in dem Rahmenkonzept steht oder worauf verwiesen wird, nämlich die Vermögenswertdefinition und Schuldendefinition, dann in die IFRS konkret. Also, dass man sagt, also übernehme ich dann oder importiere ich nicht an irgendeiner Stelle, zum Beispiel im IS-1, dann die Definition von Vermögenswerten und Schulden, so wie sie im alten Rahmenkonzept definiert sind, und gehe dann hin und natürlich habe ich dann das Problem, dass ich dann eigentlich die alten Definitionen drin habe, die ich eigentlich gerade raus haben wollte, aber das Problem, ich habe eigentlich jetzt mit den Vorschlägen, die der ISB gemacht, habe ich einen Querverweis auf zwei verschiedene Rahmenkonzepte.
Das habe ich verstanden. Das Problem ist offensichtlich mit den beiden Rahmenkonzepten. Nur also die Variante, wo ich eine IS-8-Hierarchie anwende in der Praxis, ist beispielsweise Common Control Transaktionen. Wo wir nun wirklich überhaupt nichts innerhalb der IFRS haben, aber über die Hierarchie dann beispielsweise die Buchwertverknüpfung als US GAAP genutzt werden kann. Oder wenn ich KFOT Financials habe, die australische Interpretation zu Organschaften. Das sind so typische Anwendungsfälle für eine IS-8-Hierarchie. Und das Wichtige dabei ist eben in der Tat diese Framework-Kompatibilität. Und da würde mir schon ein ganz wichtiges Bindeelement und Glied fehlen. Und das Herausnehmen von Teilen der Definition von Assets and Liabilities allein in IS-1 würde dieses Thema nicht lösen. Deswegen die Frage, wie man es praktisch umsetzen würde. Also ich glaube, man braucht, wenn man die Hierarchie nicht vollständig neu definieren will, muss man irgendeine andere Lösung finden. Ich glaube, man braucht einen Querverweis auf das Rahmenkonzept.
Aber dann auf welches? Also es gibt auch meines Erachtens Sichtweisen, die sagen, also sie sehen es grundsätzlich auch problematisch vor dem Hintergrund, wenn das Rahmenkonzept aktualisiert wird, dass man dann eigentlich, ich sag mal so, die, zumindest für die EU-Indosierung eigentlich da so eine Art Umschiffung hat, die eigentlich nicht gewollt ist. Und also ich weiß ja nicht, also damals hat man ja auch die Kapitel 1 und 2 angepasst in 2001 oder fertiggestellt und da gab es ja kein separates Indosierungsprojekt. Natürlich waren da auch nur Kapitel adressiert, die Zielsetzung, Zwecksetzung des Rahmenkonzeptes und ich sag mal so, die unproblematisch untechnischen Dinge adressiert hat. Jetzt, als man jetzt aber natürlich die technischen Kapitel angepackt hat, wäre für mich die Frage, wie passt das mit einer Indosierung zusammen auch? Also ist letztendlich eine Indosierung Pflicht, dass man auch das Rahmenkonzept mit indosiert? Und dann wäre eben auch die Frage, welches?
Die Frage stellt sich für mich ja noch viel, viel mehr unter der IFRS-Taxonomie. Denn in der Taxonomie habe ich den ganzen Rotz ja in der Tat 1:1 an der Backe. Für EFRAG stellt sich die Frage eigentlich nicht, weil die Kommission relativ klar gesagt hat, das Conceptual Framework wird nicht endorsed, Punkt. Ungeachtet der IAS-8-Hierarchie, wo wir darauf hingewiesen haben, dass da dieser entsprechende Sermon drinsteht, das ist also ein leerer Verweis im Grunde genommen, aber die Kommission hat gesagt, das Ding wird nicht endorsed. Wenn ich jetzt über die IFRS-Taxonomie komme, da ist natürlich das Framework mit drin. Und die Frage ist, was gilt denn dann? Ich meine, die Frage stellt sich so ohnehin, weil in der Taxonomie ja auch auf das Volume B referenziert wird, was auch nicht Gegenstand des Endorsements ist. Ja, also da stellen sich eine ganze Reihe von Fragen in Europa. Das ist jetzt sicherlich dann eine Extreme, bei der ich aber auch noch nicht weiß, wie man damit umgeht. Das wäre vielleicht ein Punkt, den wir dann Herrn Morich mal mitgeben sollten, dass wir den bei TECMA aufrufen lassen.
Aber für mich stellt sich dann die Frage, dass ich trotzdem einen IFRS 3 habe, der noch auf ein altes Rahmenkonzept verweist, wo ich sozusagen bei der Bilanzierung von Vermögenswerten und Schulden in Business Combination eine andere Definition zugrunde lege als Vermögenswertdefinition, die ich im Rahmen von IAS 8 dann sozusagen berücksichtigen muss. Und das ist eigentlich für mich irgendwo, natürlich sagt der ESB, sieht das Problem natürlich auch und will da zumindest nach dem vorläufigen Entscheidung dann ein Projekt in Angriff nehmen, aber also ich wollte es einfach nur mal Sie sensibilisieren dafür, dass das meines Erachtens nicht so ganz glatt läuft, wie der ESB sich das vielleicht gedacht hat. Und der Fachausschuss hat es ja auch in seiner Stellungnahme so adressiert, dass wir sagen, also wir sehen das nicht so ganz ohne Probleme und würden da auch erstmal wissen wollen, was die Konsequenzen wären. Ich bin jetzt nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, ob der IASB das Thema in ASAF separat nochmal platzieren möchte oder ob es eher, ich sag mal so, versucht, niedrig zu spielen den Ball und hoffen, dass da keine großen Rückfragen kommen, aber ich könnte mir persönlich vorstellen, dass da sehr viele Rückfragen kommen, weil auch gerade jetzt über diese Stufe, gerade mit dem Hinweis, dass man sagt, also wenn ich bisher Regelungslücken habe, wo ich nicht zu einer Aktivierung oder Passivierung von Vermögenswerten komme, jetzt aber vielleicht über die Regelungslücken in der Tat kreativ das Ganze auslegen kann und sagen kann, also ich sehe da in der Tat einen Vermögenswert, wenn ich nur noch Rechte bilanziere, dann ist natürlich auch die Frage, welche Konsequenzen ist das zum Beispiel auch im Prüfungsumfeld, ob das Thema auch sensibilisiert ist. Ob man da schon gewisse Rückmeldungen hat, dass da Unternehmen ich sag mal so, ich will jetzt nicht negativ formulieren, kreativ werden, aber ob es da nicht schon Überlegungen gibt, gewisse Sachverhalte anders zu berücksichtigen, als man sie bisher nach dem aktuellen Rahmenkonzept behandelt hat.
Ja, also genauso mit der beiden Telefon ist diese praktische Referenz sehe ich außerordentlich selten. Insofern dieses Thema an der Stelle. Und deswegen ist auch dieses Indosierungsthema für mich jetzt nicht ganz so, ich verstehe das, was Sie sagen, aber ich würde es nicht ganz so intensiv flaggen, weil ich einfach glaube, dass das ein gewisser Querverweis, das ist sicherlich etwas, was administrativ gemacht werden müsste, aber von der praktischen Auswirkung her nichts, was ich als schwerwiegend erwarten würde.
Okay. Ansonsten haben Sie Fragen zu den anderen vorläufigen Entscheidungen? Ich hatte nochmal die markiert, die sozusagen seit der letzten Befassung hier im Fachausschuss im letzten Jahr nochmal getroffen wurden. Das große Kapitel, wo meines Erachtens noch sehr viele Fragezeichen dahinter stehen, ist dieses Measurement-Kapitel. Nur da hat der IASB ja auch sich eher zurückhaltend geäußert, hat dem Staff eher Drafting-Hinweise noch gegeben, aber konkrete Überarbeitungsentscheidungen gibt es da meines Erachtens nicht, dass er sagt, also da wird jetzt mal komplett was Neues entschieden. Deshalb meine Frage an Sie, haben Sie da nochmal Fragestellungen oder Sachverhalte, die Sie nochmal klären würden?
Ich habe eine kleine Frage zu der Seite 17. In dem gelben Block oben der Buchstabe A. Say that more than one measurement basis might sometimes be selected to provide information. Heißt das, dass da für Value und Anschauungskosten nebeneinander angegeben werden oder was soll das? Was steckt dahinter?
Das ist das, wo Sie letztendlich im Anhang dann nochmal die Bewertungs- oder die Angabe auf dem anderen Bewertungsmaßstab haben.
Also Investment Property.
Investment Property oder auch wenn Sie Revaluation Method für Ihr 16 oder 38 anwenden, müssen Sie ja weiterhin die At-Cost-Bilanzierung sozusagen, wie sie sich ergeben hätte, wenn. Aber das ist nicht das gemeint, wenn ich jetzt sozusagen. Irgendwas mit OCI. Das ist jetzt nicht der Sachverhalt.
Das ist aber eigentlich genau die Formulierung, die dafür gewählt wurde früher, Herr Obst, wo man sagt, ich habe Fair Value Bewertung in der Bilanz und eine Amortized Cost Bewertung in der G&V und die Brücke mache ich dann über OCI, also diese Sache, die wir in IFRS 9 haben beispielsweise.
Und da hat er meines Erachtens, glaube ich, gesagt, dass das eine Klassifizierungsfrage ist.
Interesting. Denn genau diese Formulierung, also exakt genau diese Wortwahl, die stand früher im Conceptual Framework genau mit dem Hintergrund, dass man eben da einen Anwendungsfall für OCI sähe. Das wäre interessant, dann hätte man nämlich die gleiche Formulierung jetzt genommen, um sie auf einmal anders zu verwurschteln.
Ich kann das nochmal raussuchen, aber ich hatte es jetzt so verstanden, dass es halt wirklich die parallele Angabe ist.
Ich hätte nochmal kurz eine Frage, weiß nicht, ob Sie das sagen können, auf Seite 10, mein Lieblingsthema mit der Liability. Da ist ja jetzt anscheinend als Past Event nicht nur Conducted the Activities, also ganz oben auf der linken Seite B, the Obligation has arisen from a Past Event, dann wird jetzt gesagt, der Past Event kann sein, einmal Conducted the Activity, da würde ich sagen, klar, ich habe irgendwas gemacht. Ja. Da, und davor steht aber dann, und das finde ich interessant, has received the economic benefits. Das hört sich jetzt für mich sehr stark nach Matching an. Ich erinnere mich aber, dass irgendwo im Framework auch drin steht, ja, Matching gibt es, aber es darf nicht daraus ein Asset oder eine Liability angesetzt werden, die es eigentlich nicht gibt. Ist das nicht ein Zirkelschluss hier? Oder?
Aber das ist ja das, was im Exposure Draft schon stand, was jetzt.
Die mag ja sein. Also ja. Ich sage Ihnen jetzt, ich habe nicht tagtäglich einen Blick hier reingeworfen, aber würden Sie das nicht auch so sehen?
Das ist ja in der Tat der Punkt, dass letztendlich diese Argumentation darauf beruht, dass hier der Mädchengedanke letztendlich tragen würde. Aber so wie ich es verstanden habe, ist letztendlich, ich darf oder ich kann das nur anwenden, wenn ich nicht zu dem Schluss komme, dass hier eine Verbindlichkeit anderweitig vorliegt.
Aber allein, ich meine, ich denke jetzt mal an diese Dinge, das wäre ja das Argument bei irgendwelchen Gebühren. Ich habe ja in der Zeit Geschäft gemacht und Einnahmen gemacht und jetzt muss ich irgendwo später eine Gebühr zahlen. Aber das ist eigentlich gekoppelt an etwas, dass ich im nächsten Jahr noch Business Activities mache, im nächsten. Und das hat man versucht aufzufangen, indem man gesagt hat, ja, also ich darf dann keine Practical Availability haben, das zu, ne, weil ich kann, im Moment wird ja argumentiert, ich kann den Laden ja zumachen. Und dann wird so, und jetzt im Hintergrund war ja immer das Argument, Matching Principle, ich möchte gerne die Umsätze in dem Jahr matchen mit den Gebühren, möglichst immer schön ansammeln. Mhm. Ich meine, das ist für mich schon mal ein grundlegendes Thema, ob ich jetzt hingehe und sage, und hier der ganze andere Kleinkram hier in dem Thema, ob ich in Zukunft sage, also wir gucken eigentlich nicht mehr in die Bilanz, Liability und Assets, sondern wir gucken jetzt aufs Matching und dann werden Abgrenzungsposten gebildet.
Ja.
Das ist für mich hier... Ja. Das ist schon mal ein Paradigmenwechsel.
Aber Past Event ist ja nur ein Kriterium. Das, wo dann letztendlich das Matching scheitern würde, wäre ja dann eben die Entziehbarkeit.
Das ist also das, diese has no practical ability to avoid, das ist ja das Thema, wo man sagt, das ist ja, war ja dieses Argument im 21, du musst am 1. Januar noch im Geschäft sein und was du machen könntest am 31. ist rauszugehen. Du kannst dich dem entziehen. Und das haben sie versucht, dadurch abzufackeln, indem sie gesagt haben, ja, aber da musst du unten mit Economic Compulsion und so weiter alles gucken. Was ja auch ökonomisch einen gewissen Sinn hat, bin ich ja dabei. Aber ich muss natürlich auch irgendeinen Past Event haben. Und dann kommt die Frage, habe ich eine Ability to Avoid? Das ist die nachgelagerte. Wenn jetzt aber gesagt wird, für ein Past Event reicht schon ein Matching, dass ich nämlich die Economic Benefits bekommen habe, das ist für mich schon...
Ja gut, Sie brauchen den Past Event, Sie brauchen aber auch noch diese Economic Compulsion.
Ja gut, aber der Past Event war bisher nicht Matching. Das ist kein Past Event. Wenn ich jetzt aber sage, der Past Event wird dadurch, erinnern sich vor Wochen, Monaten und so weiter, haben wir darüber mal gesprochen. Da war unser zentraler Punkt, was ist ein Past Event? Wie wird der definiert? Das war, da haben Sie jetzt nicht groß was dran geändert. Ich stolper jetzt hier nur über die Economic Benefits, die reichen aus, um ein Past Event zu begründen.
Könntest du das nicht im Zusammenhang mit IFRS 15 zum Beispiel sehen? Ich habe eine Gegenleistung bekommen, habe aber noch einen Erfüllungsrückstand. Das ist eine Performance Obligation. Dann habe ich die Benefits bereits received, muss aber noch was tun und A sagt sicher, du kannst dich dem nicht mehr entziehen. Also buchst du eine Verbindlichkeit
ein. Für mich ist das ganz normal, wenn ich eine Lieferung erhalte.
Ja, aber da war der Past Event tatsächlich der, ich habe von einem anderen, eine Liability habe ich ja nur beim 15er, ich habe eine Anzahlung erhalten. Hatte ich ein Past Event, das war ja klar. Ja. Aber daran knüpft sich auch meine Leistungsverpflichtung. Genau. Aber meine Leistungsverpflichtung bei den Gebühren knüpft sich an, ich bin am 1. Januar im Geschäft und nicht an den Umsätzen des Vorjahres. Das ist schon ein feiner Unterschied. Und jetzt sage ich, ja, solange du jetzt irgendwie die Economic Benefits hast, ne, du hast jetzt da die Einnahmen in dem Jahr gemacht, dann musst du irgendwie da ein Matching machen. Also das sehe ich schon. Ich würde das dann natürlich auch munter ausweiten und nicht nur auf die 21er-Dinger mit Gebühren. Also ich kann mir da schöne Sachen vorstellen bei Langfristfertigung und so weiter. Da wird ja im 15er nichts mehr allzu viel zugesagt, wie mit den Kosten, mit dem Matching. Das würde ich auch hier drunter fassen. Da würde ich einfach mal sagen, selbst wenn ich Kosten incurred noch nicht habe und mache output-orientierte Langfristfertigung mit den Umsätzen, dann buche ich mir einfach mal so einen Abgrenzungsposten ein, damit ich auch ein schönes Matching habe, obwohl die Kosten noch gar nicht incurred sind.
Also mir fällt da vieles ein, was ich machen kann. Da mache ich mal ein Beratungsgeschäft auf.
Ich kann es mir auch noch in einem anderen Zusammenhang vorstellen. Beispielsweise, ich habe ein Recht erworben für eine bestimmte Zahlung und muss aber gleichzeitig noch Royalties zahlen. Wenn ich mit diesem Recht etwas in Verkehr bringe. So, dann habe ich auf der einen Seite einen Vermögenswert in der Bilanz. Dieser Vermögenswert ist aber eigentlich nur dann werthaltig, wenn ich zukünftig damit auch Waren in Verkehr bringe. Also muss ich dann nach dieser Regelung die zukünftigen Royalties, die ich potenziell zu zahlen habe, antizipieren und als Verbindlichkeit buchen.
Wenn du deine Umsätze schon erhalten hast, die Konsequenzen?
Nee, noch nicht erhalten. Nein, wir sind noch nicht erhalten. Aber
das nicht sehen, oder?
Ja, das ist. So.
Ich finde es ja interessant, dass das DAF anscheinend selbst seinem neuen oder der ISB dem neuen Framework nicht so traut, weil es darüber diskutiert, ob es noch in IAS 8 darauf verweisen soll und dann möglicherweise seltsame Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja schon.
Naja, gut, du hast das DAF nicht formuliert, aber. Der Staff hat gesagt, also bei den Rate-Regulated Activities wenn sozusagen jetzt die, die den IFS 14 zum Beispiel nicht anwenden, also nicht Erstanwender sind, und sie würden eben das alte Rahmenkonzept klar auslegen und sagen, da gibt es keine Aktivierung, keine Passivierungsmöglichkeit. Bei dem neuen Rahmenkonzept sagt das eben nicht so konkret aus, und da sagt der ISB doch sehr konkret zu sagen, also sie würden da befürchten, dass das neue Rahmenkonzept mit seinen Definitionen unterschiedlich ausgelegt wird hinsichtlich dieser Aktivitäten.
Das habe ich verstanden, aber ich hatte es so mitgenommen, dass nicht nur im Rahmen des 14, sondern insgesamt überlegt wird, ob ich noch aufs Framework verweise.
Nein, das war meine, ich sage mal so einfache Denkweise, ob es überhaupt noch Sinn macht, auf das Rahmenkonzept zu verweisen.
Das ist wahrscheinlich das nicht.
Der Staff ist relativ klar und er wird natürlich sowas nicht äußern. Aber für mich war wirklich die Frage, macht es überhaupt Sinn, auf ein Rahmenkonzept zu verweisen, was in dem Sinne problematisch ist, wenn man schon bei einem Sachverhalt hingeht und sagt, also da wird Diversity in Practice damit kreiert. Aber das Beispiel ist in der Tat, weil ich habe mich immer gefragt, welche Fälle gibt es, die bisher noch nicht in anderen Generalstandards, die IFS haben, schon aufgefangen wird. Also es gibt ja den IAS 37, es gibt den IAS 16, den IAS 38. Das sind ja so Standards, wo man generell immer das Fundament hat, wo man sagt, da braucht man gar nicht mehr auf das Rahmenkonzept zurückzugehen, weil man hat es allgemein schon in den IFS vorhanden, die Regelungen, wo man sozusagen noch aussuchen kann, welchen Standard wähle ich jetzt eher, nehme ich den oder den, je nachdem, welches Ergebnis ich haben möchte. Aber das Business Communication and Common Control, gut, das ist ein ISB-Projekt, was auch schon Never Ending Story ist, meines Erachtens, aber das ist in der Tat ein Punkt, wo ich sage, das ist in der Tat, wo man IAS 8 anwendet.
Extractive Industries wäre wahrscheinlich ein weiterer. Ja, was weiß ich. Ja.
Gut, mag alles sein. Ich finde das nur hier mit dem, das ist mir jetzt gerade, auch wenn das vorher schon drin war, aufgefallen, dass hier also ein Past Event allein schon reicht, wenn ich die Economic Benefits bekommen habe.
Müsste man jetzt nochmal gucken, wie praktisch der Gesamtkontext beschrieben wird. Weil Sie ja auf der rechten Seite als Neuerung sagen, Sie erläutern jetzt praktisch, was dieses As a Result oder Past Event bedeutet. Das müsste man jetzt nochmal gucken, wie das praktisch zusammen...
Das ist aber meines Erachtens auch mit dem Rechtsverständnis letztendlich damit verbunden. Das heißt, wenn eine Partei eine Leistung erbringt, dann sind sie als Gegenpartei in aller Regel dazu verpflichtet, die Gegenleistung zu erbringen. Also
das wäre aber wirklich die einseitige Erfüllung schwebender Geschäfte. Das ist unproblematisch. Ne? Ja. Okay, prima. Dankeschön. Dann schließen wir den Tagesordnungspunkt und holen Herrn Schmidt für die Amendments zu IFRS 8 und IFRS 34.